eine Reihe von Jahresendsachen dieses Jahr. Das erste fängt jetzt quasi heute an, irgendwie mit dem fröhlichen Thema, das Jahr ist tot. Nachher im GEMA geht's weiter mit einer Möglichkeit, in das neue Jahr zu starten. Das wird der letzte Punkt des GEMAs sein. Und nächsten Freitag ist dann ja unser Jahresabschluss-Gottesdienst, wo es um Dankbarkeit geht, wie für Sachen, die in diesem Jahr passiert sind. Und das war gar nicht so geplant, oder jedenfalls war da irgendwie kein Masterplan von uns dahinter, sondern es war irgendwie, dass jeder von uns aus dem Ältestenkreis mir so einen Teil davon gekriegt hat. Irgendwie der erste war Daniel, der das auf dem Herzen hatte, einen Dankgottesdienst zu machen, irgendwie nächstes Mal. Dann hatte ich irgendwie die Idee irgendwie für diesen Gottesdienst heute, und Wolfgang sagte dann beim letzten Treffen irgendwie, ob wir nicht beim GEMA irgendwie noch so einen Ausblickpunkt machen können. Und auf einmal irgendwie fügt sich alles zusammen, und es war halt einfach so Steinchen für Steinchen, wie man das neue Jahr gehen kann und das alte Jahr irgendwie gut hinter sich lassen kann. Von daher glaube ich also, dass es auch irgendwie geistig ein bedeutungsvolles Wochenende ist und das nächste auch werden wird, und dass das nicht einfach irgendwie so Anhängsel sind an das Jahr, wie das manchmal irgendwie so scheint, wie dass man die Weihnachtszeit irgendwie auch noch ebenso hinter sich bringt, irgendwie trotz aller möglichen Stresspunkte, sondern habe wirklich das Gefühl, irgendwie, dass Gott irgendwie auch hier so einen Punkt setzen möchte und uns helfen möchte, das meiste irgendwie aus dem neuen Jahr rauszuholen und dieses alte Jahr gut abzuschließen. Wenn ich so am Jahresende stehe, dann denke ich ganz oft an meine Oma. Die ist vor 2 Jahren gestorben, und vorher haben wir immer zusammen Weihnachten gefeiert. Also war immer so die große Party dann am 24., nachher am 25., wo die ganze Familie zusammengekommen ist. Das heißt, so groß war die Party auch nicht. Also meine Eltern, meine Oma, Alex und ich. Aber immerhin schon ein paar Leute. Und Oma war irgendwie ein ziemlich wortkarger Mensch und hat also generell sehr wenig geredet. Aber sie hat eigentlich Jahr für Jahr das Gleiche gesagt an diesen weihnachtlichen Treffen. Nämlich irgendwann lehnte sie sich in ihrem Sessel zurück, seufzte und sagte: "Ach ja, das Jahr haben wir auch kaputt gekriegt." Und jedes Jahr, wie denke ich da dran, so ja, dieses Jahr haben wir auch kaputt gekriegt. Irgendwie, es liegt hinter uns, es hat uns nicht geschafft, es hat uns nicht aufgefressen, sondern wir haben das Jahr kaputt gekriegt. Irgendwann konnte sie es dann nicht mehr sagen, dann hatte das Jahr sie kaputt gekriegt, und das kann vielleicht auch irgendwie einmal passieren, irgendwie, dass das Jahr uns überholt und wir es nicht mehr schaffen, aber das war bei ihr auf jeden Fall schon so im würdigen Alter. Jetzt denke ich immer gerne am Jahresende nochmal drüber nach, wir versuchen das mal so Revue passieren zu lassen, wie das Jahr gewesen ist. Und dieses Jahr 2011, das jetzt fast hinter uns liegt, war echt ein fieses Jahr für mich. Also es gab so einige Punkte in diesem Jahr, wo ich echt nicht so genau wusste, wer wen kaputt kriegen wird und am Ende des Jahres als Gewinner hervorgehen wird. Das Jahr hat mich extrem gerupft, irgendwie, es war irgendwie seelisch, irgendwie so viele anstrengende Sachen, und manches Mal habe ich echt gedacht, ich pack das nicht mehr. Und so bin ich eigentlich sehr glücklich darüber, dass ich jetzt am Jahresende hier stehe und sagen kann, das Jahr hat mich nicht besiegt, sondern ich habe das Jahr besiegt. Und gehe einfach davon aus, dass 2012 ein besseres Jahr wird, weil ich da auch schon ganz viel für investiert habe und ein paar Weichen gestellt habe, dass es einfach wie besser wird. Natürlich war 2011 auch nicht nur ein schlechtes Jahr, aber da soll es ja dann im nächsten Gottesdienst mit drum gehen, wofür wir dankbar sind. Ich habe einige Sachen, für die ich dankbar sein kann. Es waren gerade 2 Veranstaltungen, auch hier im Kultschock, die mich extrem gesegnet haben, an die ich sehr, sehr gerne zurückdenke. Das eine war ziemlich am Anfang, unsere Relevanz 2011-Konferenz im Februar, war die erste Konferenz, die wir überhaupt gemacht haben hier im Kultschock oder als Jesus Freaks Remscheid. Und ich fand, war ein super guter Auftakt. Mich sehr darüber gefreut, dass wir einen türkischen Gastsprecher da hatten, und würde mir halt einfach wünschen, dass wir, oder dass Gott es irgendwie macht, dass wir mehr Ausländer auch in Remscheid erreichen. Denn Remscheid ist ja immerhin die ausländerreichste kreisfreie Stadt, wie heißt das? Genau, kreisfreie Stadt in Deutschland. Also es leben ganz viele Leute mit Migrationshintergrund hier, und das wäre einfach voll super, wenn das gelingen würde, irgendwie diese Leute zu erreichen, wo eigentlich fast keine Gemeinde rankommt. Glaube, dass das echt auch ein Auftrag ist wie von Gemeinde. Und so hat mir das irgendwie sehr viel Mut gemacht, dass es funktioniert hat, irgendwie mal einen ausländischen Sprecher hier zu haben, und auch irgendwie entsprechend waren auch ein paar Türken hier. Irgendwie, das fand ich also irgendwie sehr, sehr gut, und auch sonst so geistig hat mir das sehr gut getan. So der zweite Abend, an den ich gerne irgendwie noch zurückdenke, ist, als Kevin Detman hier gewesen ist. Haben da jetzt auch neulich noch mal wieder drüber geredet und Daniel hatte sehr gute Erlebnisse da gemacht und ich selber auch. Also ich habe das so erst in der Rückschau eigentlich gemerkt, wie wir das genau an dem Abend irgendwie so ein paar Sachen sich echt für mich erledigt haben, wo ich drunter gelitten habe und dass Jesus mir darüber Frieden gegeben hat und da bin ich total glücklich drüber und freue mich, dass das passiert ist. Waren natürlich noch viele andere Dinge, die auch sehr, sehr positiv gelaufen sind, die mir aber etwas zu privat sind. Deswegen werde ich die nicht jetzt hier erzählen. Aber auf jeden Fall waren doch so einige andere Punkte da, wo ich auch sage, irgendwie das war gut, dass die da waren. Und 2011 war nicht nur böse. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass wenn ihr das auch macht, wenn ihr auch so Leute seid, die diese Zäsuren ernst nehmen von einem Jahr zum nächsten, dass ihr auch auf dieses Jahr zurückguckt und vielleicht gemischte Gefühle habt. Und natürlich auch, wenn ihr auf das kommende Jahr hinblickt, dass da auch das eine oder andere gemischte Gefühl dabei sein kann. Das geht mir zumindest oft so, dass ich an das nächste Jahr denke und ich sehe, das sind ein paar Chancen bei, es sind aber auch ein paar echte Herausforderungen dabei. Und so gab es schon Jahre, auf die ich mich extrem gefreut habe. Und es gab so Tage, Jahre, wo ich im Dezember irgendwie schon Angst vor hatte. Ich erinnere mich so 2006, irgendwie da kam halt irgendwie so diese Parole, irgendwie war auch, meine ich, sehr prophetisch, 2007 is coming from heaven, also 2007 kommt vom Himmel. Und ich habe mich 2006 echt extrem gefreut auf 2007 und es war auch tatsächlich so eins der besten Jahre überhaupt für mich, wo vieles Gutes passiert ist. Und so andere Jahre gab es aber auch mir, wo ich dachte so, oh je, ob das mal irgendwie gut gehen wird. Und so kann ich mir einfach denken, dass mehrere Menschen auch so mit gemischten Gefühlen an diesem Jahreswechsel stehen und sich fragen, ob das irgendwie nächstes Jahr, ob 2012 ein gutes Jahr wird oder nicht. Und ich habe so ein paar Schlüssel dazu, wie es möglich ist, das Jahr zu gestalten, wie es möglich ist, dieses Jahr ordentlich hinter sich zu lassen und diese Chancen, die 2012 garantiert kommen werden, zu nutzen. Und deswegen würde ich gerne einfach einen konstruktiven Abschluss mit euch machen und möchte beginnen mit Johannes 12, Vers 24, wo Jesus etwas sehr Wichtiges sagt. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Im engeren Sinne hat Jesus das prophetisch gesagt auf seinen Tod. Er hat seine Jünger vorbereitet auf das, was kommt, hat über seinen Tod gesprochen, hat über seine Auferstehung gesprochen. Und das ist so eine der Gelegenheiten, wo er sagt, irgendwie, ich werde gesät in die Erde hinein, irgendwie dieser Same, den ich bringe, der wird sterben und es wird etwas Neues dabei herauskommen, es wird eine Auferstehung geben und dann wird die ganze Sache meines Todes sehr viel Frucht bringen. Jetzt habe ich das Gefühl, dass Jesus da ein Sprichwort verwendet, also dass es so ein geliehener Ausdruck ist. Ich kann das nicht hundertprozentig beweisen, also ich habe ein paar Bücher irgendwie so dazu durchgeguckt, aber es ist immer schwer irgendwie rauszufinden, welche Redensarten oder welche Teile von Jesu Predigten auf jüdischen Redensarten beruhen und welche nicht. Aber hier habe ich irgendwie so das Gefühl, irgendwie, dass es so eine allgemeine Weisheit ist, dass das Weizenkorn sterben muss, bevor etwas Neues da rauskommt, dass Jesus einfach dieses bekannte Sprichwort genommen hat, um es auf seinen Tod hin umzudeuten. Und was er da sagt, ist ja eigentlich eine total allgemeine Weisheit, die jedem bekannt ist und die damals irgendwie in der Kultur wahrscheinlich mir noch näher gelegen hat als in unserer. Nämlich, dass es einen Zyklus gibt, einen Kreislauf von Tod und Leben und dass eigentlich immer irgendwie etwas sterben muss, damit etwas anderes leben kann und dass man irgendwie aus diesem Kreislauf auch nicht rauskommt. Damals war es irgendwie noch so, dass Tod und Leben oder Lebensanfang wesentlich näher im Familienkreis gewesen sind und dass man irgendwie als Mensch irgendwie um diese Erfahrung gar nicht rumgekommen ist. Heute ist es ja so, irgendwie, dass beides irgendwie total ausgelagert ist, dass man im Krankenhaus geboren wird und im Krankenhaus stirbt, aber damals war es noch völlig anders. Wer da gestorben ist, der ist im Familienkreis gestorben. Der hat in dem gleichen Wohnzimmer gelegen, in dem er immer geschlafen hat. Alle Leute waren dabei, irgendwie seine ganze Familie hat Abschied genommen. Es gab lange Trauerzeremonien und man war halt einfach wieder dabei, wenn jemand übergegangen ist. Genauso war es mit Geburt auch. Vielleicht sind die meisten Familienmitglieder dann, wenn es richtig losgegangen ist, auch mal rausgegangen. Aber so letzten Endes, wie war auch die Geburt, wie etwas, was im Kreis der Familie stattgefunden hat. Die Häuser waren noch nicht so groß, wie dass sie viele Zimmer hatten. Und es war halt einfach ein ganz normaler Teil des familiären Lebens, dass man geboren wird und dass man auch stirbt. Insofern hat Jesus also auf eine sehr allgemeine Erfahrung zurückgreifen können. Und ich kann mir fast nicht vorstellen, dass es keine Sprichwörter darüber gegeben hat und dass man nicht irgendwie so geredet hat, dass das Weizenkorn eben erst sterben muss, bevor es Leben hervorbringen kann und dass der Tod manchmal irgendwie kommen muss, bevor das Leben kommt. Das Ganze hat nicht nur eine praktische Bedeutung, die das tägliche Leben betrifft, sondern ich glaube, dass es im geistlichen Bereich und im seelischen Bereich hundertprozentig genau das Gleiche ist, dass Tod manchmal irgendwie kommen muss oder dass man etwas in den Tod geben muss, damit etwas Neues passieren kann. Und das gilt eben auch für unsere Erfahrungen, für gute Erfahrungen, die man gemacht hat, genauso für schlechte Erfahrungen, dass man Erfahrungen manchmal beerdigen muss, bevor die Möglichkeit haben, überhaupt etwas Neues hervorzubringen. Und im negativen Bereich ist das eigentlich, glaube ich, fast eine Binsenweisheit, wie so eine Sache, die jedem klar ist, mir zumindest, der reflektiert an sein eigenes Leben rangeht oder manchmal Gottesdienste besucht. Mir kommt es ja immer wieder mal vor, dass man sich von schlechten Erfahrungen irgendwann mal lösen muss, damit man die Möglichkeit hat, wieder gute Erfahrungen zu machen. Und es ist total traurig, wenn ein Leben geprägt wird von dem, was man an negativen Sachen mitbekommen hat und diese negativen Sachen irgendwann so stark werden, weil sie einfach am Leben erhalten werden, dass sie alle Möglichkeit, neue Erfahrungen zu machen, ersticken. Und es kann zum Beispiel sein, wie dass jemand irgendwann mal unglücklich verliebt war. Man hat eine Beziehung angefangen und nach 2 Jahren ist das in die Brüche gegangen und dann steht ja jeder irgendwie an diesem Punkt, wo er sich sagt, das passiert mir nie wieder. Nie wieder werde ich mich verlieben. Nie wieder werde ich mich darauf einlassen. Nie wieder irgendwie werde ich mich dem Risiko ausgehen, dass mir das nochmal passiert. Und wenn man es dann nicht schafft, irgendwie dieses Gefühl zu beerdigen, dann kann das gut sein, dass man das auch tatsächlich so durchzieht. Und dass es die letzte Gelegenheit ist, die man in seinem Leben hatte, Liebe kennenzulernen. Und das ist total traurig irgendwie, weil das Leben garantiert irgendwie noch was in diesem Bereich irgendwie für einen vorhat. Und das ganz, ganz schrecklich ist, wenn man sich selber diese Möglichkeit nimmt, das zu erleben. Und man nimmt sich diese Möglichkeit, wenn man diese Erfahrung nicht in den Tod gibt. Wenn man nicht irgendwann sagt, ich höre jetzt auf damit, es hat keine Macht mehr über mich, ich will nicht mehr daran denken, ich will, dass das alle Vollmacht, die es über mich hat, verliert. Und ich will wieder offen sein, gute Erfahrungen zu machen. Und ich schätze mal, dass jeder von euch irgendwelche Bereiche in seinem Leben hat, wo er sagen kann, so ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ich habe in diesem Bereich mal schlechte Erfahrungen gemacht und ich habe vielleicht auch so Festlegungen getroffen und habe gesagt, das passiert mir nie wieder. Dann ist das definitiv irgendwie ein guter Zeitpunkt heute Morgen, diese Erfahrungen dem Tod zu überantworten und ihm diese Macht zu nehmen, über euer Leben zu regieren. Ich kann mich erinnern, ich hatte selber irgendwie mal so eine Situation, wo ich sehr enttäuscht war irgendwie von Menschen und dann auch irgendwann an diesem Punkt stand, wo ich mich ernsthaft gefragt habe, ob ich nochmal in Leute hinein investieren will oder nicht. Und es hat mich eine ganze Weile gekostet, irgendwie ein Jahr wieder dazu zu finden, habe also auch da mit Seelsorgern irgendwie dran gearbeitet irgendwie und mühevoll irgendwie Gott da dran gelassen, bis ich dann echt zu diesem Punkt gekommen bin, dass ich gesagt habe, diese Erfahrung hat nicht das Recht, irgendwie meinen Dienst kaputt zu machen oder mein Investitionsvermögen in andere Leute zu zerstören, sondern ich will diesen Weg weitergehen und werde mich nicht von diesen negativen Erfahrungen abhalten lassen. Und ich glaube, dass das einfach ein enormer Schlüssel ist, wenn wir glauben nach Römer 8, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten mitwirken müssen, dann ist es ein Schlüssel dazu, dass wir es erleben, dass wir uns von schlechten Erfahrungen zutrauen, dass er schlechte Erfahrungen in Gold umwandeln kann. Und wenn wir es nicht machen, wenn wir es immer am Leben erhalten, werden wir nicht erleben, dass diese positive Prophezeiung oder Verheißung in unserem Leben eintrifft. Ein bisschen weniger augenfällig ist das vielleicht im positiven Bereich, aber im Positiven ist das ganz genau das Gleiche. Positive Erfahrungen können dich davon abhalten, richtig positive Erfahrungen zu machen. Und manchmal sagt man ja so, sprichwortmäßig ist das Gute der Feind des Besten. Und so kann es tatsächlich sein, dass wir das positive Erfahrungen die Möglichkeit uns nehmen, noch bessere Sachen zu erleben, wenn wir an ihnen festhalten. Und ein Beispiel dafür ist vielleicht, das habe ich ganz oft erlebt, in Hauskreisen, dass man mir eigentlich mir gerne wollte, wie das Hauskreise sich teilen, wie das ist eigentlich ein wichtiges Ding ist und es muss immer wieder Teilung da sein, aber wie dass man manchmal an diesem Punkt steht, dass man sagt, es ist so toll, das halten wir fest und wir wollen nicht irgendwie, dass es sich aufteilt. Und dann ist eigentlich wie fast immer irgendwie der Fall gewesen, dass es irgendwann schlechter geworden ist und irgendwann ganz aufgehört hat und dass man diesen Punkt über diesen Punkt weggegangen ist, an dem es gut möglich gewesen wäre, etwas Altes abzugeben, damit etwas Neues und Besseres kommt. Oder ein anderes Beispiel dafür, ich habe das mal bei Kenneth Hagin gelesen, der ja viel irgendwie als Prediger unterwegs war. Und als Prediger erlebt man echt die seltsamsten Sachen, wenn man in fremden Gemeinden ist. Und so stand er also hinter der Kanzel und hat gepredigt und irgendwann springt ein Mann auf, so ein älterer Herr im Publikum und fängt an zu schreien irgendwie und rennt irgendwie um die ganze Gruppe rum und setzt sich wieder hin, ohne dass irgendjemand so besonders Notiz davon genommen hätte. Und er dachte sich natürlich erstmal nichts dabei, denn andere Gemeinden, andere Sitten, vielleicht ist das da halt einfach üblich und fragte dann halt nachher mal nach, was ist denn los mit dem? Und dann war die Antwort, dass vor einigen Jahren, wie vor 25, 30 Jahren oder so, er mal den Eindruck hatte, im Gottesdienst aufzuspringen, laut zu schreien und eine Runde um die ganzen Stühle zu drehen. Und er hat das gemacht und Gott hat irgendwie darauf reagiert und es war wirklich ein geistlicher Eindruck und es ist die Herrlichkeit Gottes gekommen auf diese Versammlung und alle Leute waren irgendwie total gesegnet und er hat irgendwie was durchgebrochen im Himmel, wie auch immer das passiert ist. Aber es war auf jeden Fall ein super Gottesdienst danach. Und dann dachte er sich wohl, dass das so die Methode schlechthin wäre, um Gott in den Gottesdienst zu bekommen oder spürbar zumindest in den Gottesdienst zu bekommen und hat es dann jeden Sonntag seines Lebens genau das Gleiche gemacht. Und offenbar hatte keiner die Eier, ihm mal zu sagen, dass das vielleicht eine einmalige Sache auch war und dass es manchmal peinlich ist, um sowas zu wiederholen und einfach nichts bringt. Und so ist es manchmal, dass wir eine gute Erfahrung machen und uns total daran binden und uns denken, so diese Erfahrung, die muss ich immer wieder machen. Ich will immer wieder irgendwie das Gleiche. Und das schafft Abhängigkeit, das macht süchtig nach etwas und das bringt garantiert nicht in göttliche Freiheit. Und das hält uns davon ab. Ey, plant ihr gerade das auch zu machen oder was? Plant ihr gerade jetzt auch hier rumzurennen? Also es schafft Abhängigkeit, es kann versklaven und es hält uns auf jeden Fall davon ab, irgendwie, dass wir etwas Neues, Gutes mit unserem Gott erleben. Und deswegen ist es manchmal dran, dass man auch gute Sachen in den Tod gibt und sagt, es war schön, solange es gedauert hat, aber jetzt ist es auch dran, es mal wieder sein zu lassen und etwas anderes zu machen. Und so sagt Jesus im Lukas-Evangelium 17, Vers 33, wer sein Leben zu erhalten sucht, der wird es verlieren. Und wer es verliert, der wird es erhalten. Ist also manches Mal wirklich so irgendwie das, was wir festhalten, woran wir uns klammern, das ist, was nachher kaputt geht. Und wenn wir bereit sind, irgendwie es abzugeben und loszulassen, dann kann es erst sein, dass etwas Neues irgendwie kommt und dass wir das Leben gewinnen. Also Leben ist immer irgendwie ein Prozess von etwas haben und etwas wieder abgeben. Und wenn wir irgendwann an diesen Punkt kommen, wo wir nicht mehr abgeben, wird das blöd. Ich merke das selber so, je älter man wird, umso weniger hat man Spaß daran, Dinge abzugeben und umso mehr möchte man eigentlich, dass das Leben immer so bleibt, wie es ist. Und ich werde da jetzt nächstes Jahr 40 und stelle das bei mir schon fest, dass es so Tendenzen gibt, dass ich mich manchmal irgendwie so dabei erwische, dass ich denke, es müsste immer so bleiben, wie es jetzt gerade ist oder wie es die letzten Jahre gewesen ist und dass mich manchmal irgendwie Veränderung schon fast bedroht. Also es ist zum Glück noch nicht so, wie man das so bei manchen ganz alten Menschen so merkt, irgendwie, dass da Tradition irgendwie schon so tief sich verwurzelt hat, irgendwie, dass man sich gar nicht mehr vorstellen kann, irgendwas anders zu machen. Aber ich merke, dass man schon in relativ jungen Jahren immer wieder mal draufhauen muss. Also wenn dieses Gefühl kommt, irgendwie, dass man festhalten muss, dass man irgendetwas nicht mehr loslassen kann, nicht mehr abgeben kann, dass irgendeine Erfahrung immer leben muss oder irgendwie etwas, was man macht oder ein Muster irgendwie immer da bleiben muss, dann ist das echt total negativ. Und wir sollten irgendwie da was gegen machen, sollten flexibel bleiben. Echt, unser Gott ist ein flexibler Gott irgendwie, und der Weg, den Gott uns führt, der wird immer wieder irgendwie anders aussehen, und es wird wahrscheinlich nicht so sein, dass wir die Sachen, die wir heute machen und gut finden, unser Leben lang machen sollten und gut finden sollten, sondern es muss immer wieder mal sein, dass etwas Altes in den Tod gegeben wird, damit etwas Neues rauskommt. Und deswegen möchte ich, keine Ahnung, ich habe sogar keine Überleitung, egal, einfach der nächste Spruch. Von Albert Einstein. Ich hatte irgendwas Tolles mir überlegt, aber ich weiß nicht mehr was. Also Albert Einstein sagt, die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Und ich glaube, er hat total recht. Ich meine, er war ja auch nicht der dümmste Mensch, der je gelebt hat. Und ich glaube, dass er irgendwie an diesem Punkt echt 100% recht hat. Wenn wir etwas Neues mal erleben wollen, wenn wir auch wollen, dass Gott auf neue Weise kommt, dann heißt das, dass wir nicht immer dasselbe machen können. Und es ist komisch, ich meine, Christen sind eben Traditionsverein irgendwie, und manchmal bindet uns das irgendwie auch total. Aber wir denken ganz oft, dass wir immer das Gleiche machen können und letzten Endes wie Gott es segnen muss und deswegen alles anders wird. Und so gehen wir immer in die gleiche Richtung und beten, Gott, mach doch irgendwie, dass sich alles verändert. Und es funktioniert halt einfach nicht. Und am Ende des Jahres denken wir dann vielleicht, dass Gott nicht treu gewesen ist, nicht zu dem gestanden hat, was wir dachten, was er sagen würde. Und dabei liegt es halt ganz oft wieder daran, dass wir irgendwie nach einem traditionellen Schema leben und dass Gott vielleicht etwas ganz anderes irgendwie von uns wollte, dass wir was anderes machen sollten und dass er ja nicht irgendwie dasselbe, was wir immer machen, auf einmal so umdrehen wird, dass es total andere Ergebnisse hat. Und deswegen ist es sinnvoll, tatsächlich hin und wieder mal Rückschau zu halten auf sein Leben und zu gucken, ob es vielleicht irgendetwas gibt, was man definitiv ändern möchte, oder ob es vielleicht irgendwelche Ergebnisse auch gibt, die man sehen möchte und die man in dem bisherigen Lebensstil oder wie man sein Leben bisher lebt und angeht, nicht erreichen wird. Und früher war das, früher ist wahrscheinlich immer noch so, ich weiß nicht, vielleicht hat der Brauch sich immer noch gehalten, aber ich erinnere mich noch, als ich auf Silvesterpartys gegangen bin, da hat man das oft dann so gemacht, dass man sich irgendetwas vorgenommen hat, irgendwie für das neue Jahr, und gesagt hat, irgendwie nächstes Jahr höre ich auf zu rauchen, oder nächstes Jahr irgendwie mache ich endlich mein Abitur nach, oder nächstes Jahr wird irgendetwas irgendwie grundlegend anders. Und die Erfahrung, die man normalerweise damit macht, ist, dass es ganz einfach nicht funktioniert. So die Sachen, die man sich so etwas angeheizt hat und wie am 31.12. vornimmt, hat man normalerweise am 2.1. spätestens wieder vergessen. Und es funktioniert halt einfach nicht. So ändert sich kein Leben. Das habe ich zum Glück schon relativ früh gemerkt, so mit, 7, 8, 9 Jahren, wo ich mir dann immer vorgenommen habe, jetzt mehr in die Schule zu investieren und jetzt nächstes Jahr mal richtig irgendwie zu lernen. Und irgendwann habe ich gemerkt, das ist Quatsch. Irgendwie, ich nehme das immer vor, irgendwie, aber es bringt überhaupt nichts und ich lerne doch irgendwie nicht mehr davon und meine Noten werden nicht verbessert davon. Deswegen habe ich es dieses Jahr so gemacht, dass ich bereits im Oktober angefangen habe, mein Jahr 2012 zu ändern. Und ein paar Sachen in meinem Leben, mit meiner Art, wie ich Gott diene, zu verändern und damit nächstes Jahr tatsächlich irgendwie ein anderes Jahr wird. Und ich glaube, dass das eine gute Sache ist. Ist jetzt vielleicht für diesen Jahreswechsel schon so ein bisschen zu spät. Aber man kann sich ja jetzt schon mal irgendwie Dinge überlegen, von denen man vielleicht möchte, dass sie sich so ab April, Mai oder sowas ändern. Und kann dann jetzt schon mal die Weichen stellen. Denn das Ding ist halt einfach so ein Leben. Jedes Leben ist eine ganz schön komplizierte Sache. Und wenn man darin etwas ändern will, dann braucht das immer Zeit. Also es ist nicht möglich, sich von jetzt auf gleich zu verändern. Es sei denn, dass Gott echt ein Wunder tut. Und deswegen ist es immer vernünftig, einiges an Vorlauf einzuplanen und zu überlegen, wann man wo sein möchte und welche Schritte nötig sind, um dahin zu kommen. Und um alles zusammenzubringen, möchte ich gerne eine Sache mit euch machen, eine kleine Symbolhandlung. Ihr habt schon gesehen, dass Alex hier jede Menge Teelichter angezündet hat. Also Freitag haben wir extra noch welche gekauft, nochmal 120er Beutel, weil ich nicht wusste, wie viele Menschen so kommen werden. Ich glaube, das werden wir wahrscheinlich alles nicht brauchen. Ich habe jedenfalls darüber gebetet und nachgedacht, was man für eine Symbolhandlung machen kann, um Dinge aus dem alten Jahr in den Tod zu geben und Dinge im neuen Jahr herbeizubeten oder irgendwie da Entschlüsse zu fassen. Und so bin ich auf das Teelicht gekommen. Und wir werden Folgendes machen. Der erste Schritt ist, ein brennendes Teelicht zu nehmen und zu beten. Und sich zu überlegen, was denn war in 2011, was man auf keinen Fall in 2012 mit rübernehmen möchte und wo man definitiv nicht will, dass es 2012 irgendwelche Macht über dich hat. Und dann nimmst du dieses Teelicht, dieses brennende Teelicht, betest darüber und bläst es aus. Das ist so das Symbol dafür, dass etwas Altes in den Tod gegeben wird, die Flamme erlischt. Danach nimmst du dir eines der bereitliegenden Feuerzeuge, betest wieder und fragst Jesus, wo Veränderung kommen soll, irgendwie nächstes Jahr, oder kannst du das natürlich auch selber irgendwie überlegen. Ich denke, dass manchmal irgendwie Gott auch durch unsere normalen Gedanken spricht. Also dann einfach mal überlegen, wo will ich eigentlich hin irgendwie nächstes Jahr, irgendwie was möchte ich, wenn mir das nächstes Jahr passiert, wo möchte ich Veränderung haben, wo möchte ich, dass irgendetwas ganz anders läuft. Und dann nimmst du dieses Feuerzeug und machst das Teelicht an zum Symbol dafür, dass da eben nächstes Jahr etwas brennen wird und sich da etwas verändern wird. Und dann wird dieses Teelicht übernatürlich bis zum 31.12.2012 brennen, als Symbol dafür, dass es funktioniert hat. Und wenn nicht, hat es halt nicht geklappt. Entschuldigung, ich wollte nicht mit einem blöden Witz eine gute Symbolhandlung versauen, aber ich konnte auch nicht widerstehen. Okay, ich glaube, jeder weiß, was gemeint ist. Ich werde noch mal irgendwie kurz beten. Und dann habt ihr einfach die Möglichkeit, also der Gottesdienst ist quasi jetzt oder endet mit diesem Gebetsteil, ist jetzt noch nicht vorbei. Aber ich bitte euch dann auch wirklich mal Zeit zu nehmen, nach vorne zu kommen, euch Teelichte zu schnappen und wirklich auch mal so ein Symbol zu nehmen, weil Symbole echt wichtig sind. Also Taufe, Abendmahl, es gibt so viele Symbole im Christentum und da steckt ganz oft eine geistliche Macht hinter und ich denke, dass das hier auch der Fall ist. Jesus, ich danke dir für 2011 mit all den guten Sachen und den schlechten Sachen, die da gewesen sind. Und ich danke dir für 2012 mit den Chancen und Herausforderungen, die es bringen wird. Und Jesus, ich sage, dass 2012 ein gutes Jahr für uns werden soll, irgendwie ein gutes Jahr für uns als Gemeinde, ein gutes Jahr für jeden Einzelnen, der bei uns ist und zu uns gehört. Gott, und so bete ich mir, dass es uns gelingt, wie das, was uns kaputt gemacht hat 2011, wie das, was anstrengend für uns war, das, was wie so ein Rucksack wie auf unseren Schultern ist, dass wir das echt in den Tod geben können und dass es seine Macht über uns verliert. Und Jesus, ich danke dir, dass wir in dir echt Autorität haben über unser eigenes Leben. Und so bete ich mir, dass das hier mehr als ein komisches Symbol ist und mehr als Teelichte, sondern dass es wirklich gelingt, mir Sachen in den Tod zu geben. Ja, und ich bete auch wie für Veränderung im Jahr 2012, irgendwie bei jedem, wo das notwendig ist. Gott, mir bete ich, dass du die Veränderung bringst, die notwendig ist, Herr. Jesus, ich segne irgendwie alle Entschlüsse, die gefasst werden, irgendwie alle Projekte, über die gebetet wird, irgendwie alle neuen Gedanken, die wir gerne hätten, irgendwie alle Veränderungen im geistigen Bereich, im geistlichen Bereich, die wir uns herbeisehen. Und bete mir, dass 2012 einfach so ein Jahr wird, mir das einen super guten Nährboden dafür bietet. Und so bete ich mir auch, dass du zu jeder Resolution, die gemacht wird, auch den Weg zeigst. Und dass du uns Kreativität darin gibst, irgendwie die Sachen, die wir sehen möchten, auch zu erleben und die Dinge, die wir uns vornehmen, umzusetzen. In Jesu Namen. Amen.